den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Der berühmt-berüchtigte französische Zentralismus. Er bildet sich auch in der deutschen Frankreich-Berichterstattung der 1920er Jahre und darüber vermittelt unvermeidlich in diesem Podcast ab. Immer wieder hat es uns in den zurückliegenden Jahren nach Paris verschlagen, auf Ausflüge in den kleinen Rest des Landes, den man vom Kirchturm von Notre-Dame aus nicht überblicken kann, sind wir dagegen selten gestoßen. Zweimal in Reims, einmal in der Provence, ein Blick ins Elsass, viel mehr sind wir bislang nicht herumgekommen. Walter Hasenclever indes wollte sich mit diesem Radius nicht begnügen und zog in seiner Sommerfrische hinaus bis weit aufs Mittelmeer, wo die Franzosen den Genuesen im 18. Jahrhundert die stolze Insel Korsika abgeknüpft hatten. Deren mittelalterlichen Charakter stellt Hasenclever im Hamburger Anzeiger vom 30. Oktober 1925 fest, hatte dies zumindest stellenweise aber wenig Abbruch getan. Davon hat sich für uns Frank Riede überzeugt.
Mittelalter auf Korsika von Walter Hasenclever. Paris im Oktober. Meine bretonische Katze, gelb wie ein Miniaturlöwe mit schwarz geschlitzten Bernsteinaugen, klettert über den Schreibtisch und spielt mit den Bleistiften. Sie tritt auf das Manuskript, setzt vorsichtig ihre Pfoten auf jedes Wort und versucht mit unbekümmerter Heiterkeit ihres Wesens, mich vom Thema abzulenken. Das gelingt ihr. Ich wollte ganz anders anfangen, nämlich von einer merkwürdigen Reise erzählen, einer sagenhaften Stadt tief im Süden. Die Katze Wobo, schnurrend wie die Bohrmaschine beim Zahnarzt, lässt es nicht zu. Sie klopft mit der Pfote auf meine Nase. Ich muss die Bleistifte mit ihr rollen. Glückliche Katze mit deinem weißen Schnurrbart, du brauchst dich nicht zu rasieren, du brauchst keine Steuern zu bezahlen, du brauchst nicht zur Polizei und zum Schneider. Angenehm und liebevoll liegst du draußen auf dem Fenster in der warmen Herbstsonne, während Paris im Autolärm zittert. Die Saison, dies schreckliche Programmwort der Großstadt, beunruhigt dein klopfendes Herz nicht. Es ist dir Wurst, ob sie beginnt oder, um in deiner Sprache zu bleiben, so viel wie Kartoffeln, die du nicht frisst. Du machst Selbstwäsche, sparst Gas und Seife. Um die Teuerung kümmerst du dich ebenso wenig wie die Regierung. Du lebst von meiner Hand in deinen Mund. Du hast keine Sorgen. Glückliche Katze, bete für mich. An der Südspitze von Korsika gegenüber der Insel Sardinien liegt eine der merkwürdigsten und unbekanntesten Städte Europas, Bonifacio. Auf einen hohen Berg gebaut, vom Meer umspült, ohne Eisenbahnverbindung, ist ihr Weichbild noch von den alten Mauern umschlossen. Alles ist geblieben, wie es war. Dieselben verbogenen, winkligen Häuser durch Balken gestützt, Gassen, in denen kaum zwei Menschen nebeneinander gehen können, Kirchen aus dem 13. Jahrhundert, das Stadttor mit der Zugbrücke, durch das jetzt die Autos vorsichtig fahren. Mittelalter, übertüncht von der Gegenwart. Außerhalb der Mauern, die den Bergkegel umgürten, konnte wegen der steil abfallenden Felsen nicht gebaut werden. Und innerhalb der Mauern war kein Platz. So konnte die Stadt sich nirgends verbreitern. Kaum verändert, blieb sie eingeengt im Rahmen der Jahrhunderte. Ein Wahrzeichen vergangener Zeit, mit ihrer steinernen Ruhe, dem Lärm der Maschinenwelt trotzend. Unten in der Hafenbucht liegen die wenigen neuen Häuser. Sie belagern die alte Festung zu ihren Häuptern. Sie senden ihre Telefondrähte hinauf. Ein paar Mal in der Woche kommt der Dampfer. Wer die Stadt in einem Tag sehen will, denn auch die Hotels sind aus dem Mittelalter, muss in Ajaccio ein Auto nehmen. Er fährt 10 Stunden durch eine der schönsten Gegenden der Welt, über hohe Gebirgspässe, durch wildes Gestein, zwischen Flüssen und Tälern am Meer vorüber. Eine Mischung von Italien, Norwegen und hoher Tatra unter der brennenden Sonne des Südens. Bonifacio wurde 828 von Bonifatius, einem toskanischen Ritter, gegründet, der aus Afrika von einem Feldzug gegen die Sarazenen zurückkehrte. Später vertrieb die Stadt ihre feudalen Herren und wurde ein Piratenstaat. bis sie im 12. Jahrhundert von Genua erobert und zwangsweise in eine genuesische Kolonie verwandelt wurde. Viele Jahrhunderte später streifte der Artillerieoffizier Napoleon Bonaparte auf ihren Wellen umher. Im größten, winzigen Gasthof der Stadt bekommen wir mühsam zu essen. Gäste werden selten erwartet. Sie hätten telegrafieren sollen, sagt bedauernd der Wirt. Man setzt uns in ein verborgenes Zimmer an einen Tisch mit zwei Herren. Der eine ist der Pfarrer von Bonifacio, die wichtigste Persönlichkeit der Stadt, der andere sein Besuch, ein korsischer Graf, dessen Vorfahren berühmt waren durch ihre Kämpfe gegen Napoleon. Zwischen Weißbrot und Langustensuppe betrachte ich meine Nachbarn. Balzac hat sie neben mich an das nicht überaus reine Tischtuch gesetzt. Der Curé, wie von Daumier gezeichnet, voll liebenswürdiger Verschlagenheit, belesen und witzig. Der Graf voll gewichtiger Bonhomie, ein Landedelmann aus der Lilie im Tal. Die Nouvelle beginnt. Beim feigen Dessert frage ich nach der Vendetta, das Gesetz der korsischen Blutrache. Gibt es das noch oder ist es ein Kinderschreck geworden? Der Curé lächelt. Neulich war meine Kirche voll von Bewaffneten. Die Leute brachten ihre Gewehre mit. Wir können nichts dagegen machen. Ich bin selber Korse. Glauben Sie mir, es liegt im Blut. Also Sühne bis zum letzten Mann? Das kommt vor. Manchmal versöhnen sich die Familien. Die Blutrache hat ihre eigene Gerichtsbarkeit. Der Staat ist machtlos. Die Mörder tauchen unter. Kein Gendarm wird ihrer habhaft, vor allem im Innern des Landes. Und die Kirche? Die Kirche verurteilt jedes Blutvergießen, aber auch sie hat nichts gegen dieses uralte Gesetz vermocht. Mittelalter. Wir wandeln durch die Stadt. Der Curé öffnet uns die Kirche. Ich bin kein Kunsthistoriker, ich will mich nicht blamieren. Vielleicht fahren meine gelehrten Freunde einmal nach Bonifacio. Ich bin überzeugt, sie werden in den alten Gängen und Sakristeien merkwürdige Dinge entdecken. Verstaubte Bilder hängen da herum, von denen keiner weiß, wer sie gemalt hat und was sie bedeuten. Weshalb werden diese Bilder nicht restauriert, Herr Curé? Das kostet Geld, mein Freund. Die Kirche ist arm. Wirklich? Durch verfallene Torbogen verliert sich der Blick in dunkle Gewölbe. In Amsterdam sah ich diese engen Treppen, die wie Hühnerleitern die Häuserfront durchschneiden. Drüben an der Loggia klebt ein Aufruf des Kartells, ein gebrechliches Kino hängt an der Straßenecke. Das 20. Jahrhundert bricht mit Macht herein. Oben von der Terrasse der Zitadelle sieht man die nahe Küste Sardiniens. Das Meer hat kleine weiße Schaumwellen. Ein scharfer Wind weht. Die Soutane des Priesters flattert aufgeregt, während er mit leiser Stimme die Segnungen der allein selig machenden Kirche vorhält. Ich mache keinen Hehl aus meinem Unglauben. Was Sie soeben in der Kirche Saint-Dominique bewundert haben, ist das Werk frommer Mönche. Arme Dominikaner haben die Erleuchtung des heiligen Franziskus aus dem Marmor des Altars gemeißelt. All das konnte nur entstehen im Geiste der Liebe. Da fällt mein Blick auf die steinernen Verliese der Zitadelle. Und die Inquisition, Herr Curé? Schweigen. Mit einem jähen Schreck rette ich mich in die Gegenwart.
Matteo Falcone hatte, als ich in Korsika war, sein Haus eine halbe Meile von diesem Studio entfernt. Er war für sein Land ein ziemlich reicher Mann, der in adeliger Weise lebte. Das heißt, er tat nichts und hörte jeden Tag auf den Tag genau. Macht es doch auch so, zumindest was den zweiten Teil angeht. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.